Herzlich willkommen zum ARD-Interview der Woche. Ich bin Birte Sönnigsen und habe heute den neuen Co-Vorsitzenden der Grünen zu Gast. Felix, wer doch gleich?
Banaschak.
So, jetzt können Sie es ein für alle Mal nochmal richtig stellen. Wie muss es richtig lauten?
Also richtig in der polnischen Aussprache ist es Banaschak.
Eigentlich gar nicht so schwer.
Einige kennen ja, also gerade im Ruhrgebiet, wo ich herkomme, wissen, SZ im Polnischen wird wie SCH ausgesprochen. Wohingegen es im Ungarischen genau anders wäre. Da wird es dann irgendwie Banaschak oder irgendwie so etwas.
Jetzt nicht noch eine Variante.
Also genau, das ist es jetzt nicht. Ich bin der Erste in meiner Familie, und Einzige, der den Namen Polnisch ausspricht. Meine Großeltern haben sich damals dafür entschieden, es sozusagen einzudeutschen. Und wenn sie ans Telefon ging, hieß dann immer Banaschak. Und ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, also wenn ich jetzt Depardieu heißen würde, würde ich mich ja auch nicht Depardieu nennen. Und warum soll es mit einem polnischen Namen anders sein?
Ich habe in einem Interview gelesen, dass Sie gesagt haben, der Name Banaschak, der war auch gar nicht vorgesehen für den Bundestag. Warum nicht?
Na, ich habe immer wieder gelesen von Leuten, die eigentlich schon im festen Wissen geboren wurden, dass aus ihnen mal was wird und dass ihnen die Welt gehört. Auch Leute, die mit 15 Jahren in der Jungen Union wussten, sie werden mal Bundeskanzler. Bei einigen hat es geklappt, einige warten noch drauf. Und das ist einfach nicht meine Herkunft. Also die Banaschaks sind, was man so einfache Leute nennt. Also Urgroßeltern sind als Arbeitsmigranten aus Polen ins Ruhrgebiet gekommen. Mein Großvater hat auf der Kokerei gearbeitet, später dann als Schreiner. Meine Großmutter war Hausfrau und Mutter und hat nebenbei geputzt und was man halt alles so macht, um irgendwie die Familie durchzukriegen. Und ich habe, glaube ich, diesen Satz mal gesagt oder das erste Mal so aufgeschrieben, als ich dann 2021 in den Bundestag eingezogen bin, weil das für mich, wenn man so einen Hintergrund hat, also ja damit konfrontiert ist, dass man merkt, in bestimmte Gesellschaften kommt man erstmal nicht rein. Also die Banaschaks können mit Messer und Gabel essen, das ist jetzt nicht das Ding, aber so bestimmte Codes der höheren Gesellschaft, die hat man halt nicht im Blut, wenn man so einen Hintergrund hat. Und deswegen war das halt für mich auch nochmal eine besondere Ehre, dann da im Bundestag zu sitzen und habe gesagt, eigentlich, wenn meine Großeltern das wüssten, dass ein Banaschak mal im Bundestag sitzt, die kämen aus dem Staunen nicht raus.
Wenn wir nochmal auf das vergangene Wochenende gucken, Ihren Parteitag, da hatte ich schon den Eindruck, dass das der große Kuschelparteitag war, dass da alle nochmal zusammengerückt sind in Ihrer Partei. Ich glaube, die Stimmung draußen im Land, die dürfte nicht so wohlig warm werden wieder in Wiesbaden in der Kongresshalle. Und es liegt nicht nur an den Temperaturen vermutlich. Was erwarten Sie für einen Wahlkampf in den nächsten Wochen und Monaten?
Na, vielleicht einmal zu dem, was uns da geprägt hat, und das hat ja auch viele überrascht, ja, man hat gedacht, die Grünen zerlegen sich da mal wieder selbst, weil das in der Vergangenheit immer wieder passiert ist und dann senden wir ein Signal der Geschlossenheit und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass wir rausgekommen sind aus einer Phase, wo wir die Fremdzuschreibungen und die Angriffe auf uns so in uns hineingefressen haben, weil da muss man ja ehrlicherweise sagen, jetzt seit, weiß nicht, anderthalb Jahren oder sowas ist es ja zum Volkssport geworden, die Grünen zu hassen. Und wenn man halt nicht nur als gut bezahlter Abgeordneter wie ich, sondern als ganz normaler Ehrenamtler, der in Kassel-Brauxel sich dafür einsetzt, dass vielleicht ab und zu nochmal ein Fahrradweg gebaut wird, die ganze Zeit auch mit diesem Hass oder auch zumindest mit dieser Ablehnung, dieser sehr, sehr harten Kritik, diesen Vorbehalten konfrontiert ist, das macht was mit Leuten. So, und wenn das jetzt 2019 so war, in dem Europawahlkampf, wo wir auch unser historisch bestes Ergebnis hatten, dass man da auf der Straße stand und gefühlt die Leute zu ihm gekommen sind, gefragt haben, können wir ihnen noch vielleicht einen Kaffee mitbringen? Sie sind bei den Grünen, das ist ja ganz großartig, toll, dass sie da sind. Und man jetzt halt in so eine Situation gekommen ist, sich in Brandenburg zu fragen, kandidiere ich jetzt eigentlich für die Kommunalwahl oder bedeutet das, dass ich auf der Straße angespuckt werde? Und ich glaube, dafür war dieser Parteitag wichtig, dass die Grünen ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstvergewisserung zurückgewonnen haben. Und das halt eine ist, also dieses Vertrauen und auch diese Selbstsicherheit jetzt halt nicht irgendwie eine breitbeinige und eine großspurige und wir sind die geilsten ist, sondern wir haben schon noch was vor und die Ziele, die wir haben, die sind richtig und die sind auch die richtigen in dieser Zeit. Also wie absurd ist das denn jetzt auf Klimaschutz zu verzichten, nur weil oder gerade wenn in den USA Donald Trump an die Macht kommt und wir einen zentralen Partner verlieren werden. Also was macht denn Deutschland daraus? Sagen jetzt, oh gut, dann hat sich das jetzt mit der Bewältigung der Klimakrise halt erledigt, war ein netter Versuch.
Aber wie wollen Sie die Leute denn wieder davon überzeugen? Es ist ja eben nicht mehr so, dass hier tausende Menschen jeden Freitag auf die Straße gehen und sagen, yo, Klimaschutz ist jetzt das Ziel, was uns umtreibt. Also Das eine ist das, was sie wollen. Und auf der anderen Seite ist das, womit sie auch zu kämpfen haben. Im Prinzip sind sie ja jetzt auch schon eine Weile, wollen sie alles verbieten, sind schuld an vielen, wollen Hunde verbieten, wollen Heizungen verbieten. Das sind ja die Attribute, die ihnen auch angeheftet werden. Wie werden sie die wieder los?
Na, ich glaube, das eine ist, und das ist der selbstkritische Teil, dass man natürlich sehen muss, dass Bilder, die von einem gezeichnet werden, auch nur dann so richtig gut funktionieren, wenn sie irgendwo auch einen Kern haben. So, und dass die Grünen ausgestattet sind, damit jetzt die Welt nicht einfach zu akzeptieren, wie sie ist, sondern halt auch viel verändern wollen, das ist nun mal so. Und vielleicht haben wir in den letzten Jahren die Veränderungsbereitschaft einer Gesellschaft überschätzt oder auch die wirklich objektiv bestehenden Schwierigkeiten, sich zu verändern, unterschätzt. In einer Lage, in der die Welt so unsicher geworden ist. Also wir haben 2021 einen Wahlkampf gemacht, da waren wir die Projektionsfläche dafür, dass alles sich zum Guten irgendwie entwickeln kann. Die Leute waren genervt von der Großen Koalition, die wollten, dass endlich mehr Klimaschutz passiert. Das hatte viel mit Fridays for Future und anderen zu tun. Aber auch, das Land modernisiert werden sollte, endlich investiert werden sollte und. Und das war aber eine vollkommen andere Zeit, weil sie noch nicht davon geprägt war, dass hier Krieg vor unserer Haustür herrscht. Die noch nicht davon geprägt war, dass einfach die Gasrechnung extrem hochgegangen ist, dass die Butter einen Euro mehr kostet, wenn man in den Supermarkt geht und. Und in einer solchen Situation, in der viele Leute sich fragen, was passiert hier eigentlich? Wie komme ich irgendwie klar? Wie komme ich irgendwie durch? Und in so einer Situation kommen dann die Grünen und sagen, huch, guckt mal her, wir haben noch ziemlich viel mit euch vor. Wir werden sehr, sehr viel ändern müssen. Die Art, wie wir heizen, die Art, wie wir uns bewegen. Was hast du eigentlich für ein Auto in deiner Garage stehen? Wollen wir das demnächst noch so haben? Also, dass das auch auf Widerstand stößt, ist, finde ich, erstmal klar.
Und das haben wir unterschätzt.
Genau, und das ist der zweite Punkt. Deswegen, was mein Ansatz wäre, auf der einen Seite anzuerkennen, welche, jetzt ist der Begriff Angst sehr groß, aber welche Ängste auch vor diesem Prozess bestehen. Also anzuerkennen, dass wenn man Menschen auf so einem Weg mitnehmen möchte und ihnen sagt, wir müssen unsere Art, wie wir heizen, verändern, weil dauerhaft wird es so nicht mehr funktionieren, wenn wir unsere Klimaziele einhalten wollen und wenn wir es auch bezahlbar halten wollen übrigens.
Dann kommen Menschen erstmal und sagen, aber Klima ist ja gar nicht das Thema, was mich gerade am meisten umtreibt.
Genau, und auch das erstmal anzuerkennen, jetzt nicht zu sagen, okay, dann bleibt es jetzt so, aber anzuerkennen, dass man die Menschen erstmal nehmen muss, wie sie sind und mit ihnen gemeinsam dann den Weg entwickeln muss, wohin es auch gehen könnte. Wenn ich jetzt über die Klimafrage spreche, dann hat es natürlich was Absurdes, dass in der aktuellen Lage, die geprägt ist von Überschwemmungen, Dürren, Rekordhitze und Rekordwassermengen im Sommer gleichzeitig, das kaum ein Thema ist. Und das ist auch das, was uns als Grüne Partei, aber auch viele, die uns da nahestehen, auch verunsichert. Also wie kann es denn sein, dass, also die Klimakrise interessiert sich ja nicht dafür, ob man über sie redet. Sie schreitet ja weiter voran und eigentlich würde man doch denken, es ist doch jetzt extrem notwendig, wirklich was zu tun. Nur das bringt ja nichts, sich das so zu denken. Dann muss ich ja fragen, was sind denn die Alltagsprobleme, die gerade als solche wahrgenommen werden, die Menschen vielleicht auch erstmal davon abhalten, sich mit der Erderwärmung in dieser Form auseinanderzusetzen.
Also erstmal andere Probleme lösen, bevor man die Klimakrise
nein,
löst,
beides,
oder was ist
nein,
der Ansatz?
Den habe ich noch nicht ganz beides gleichzeitig. Also wenn ich jetzt an die nächste Bundestagswahl denke, dann werden wir den Klimaschutz und den Umbau von Wirtschaftsweise, Mobilität und so weiter in den Fokus rücken und gleichzeitig sehr konkrete Vorschläge machen, wie man das Leben bezahlbarer bekommen kann. Und das Gute ist, beides geht gut zusammen. Ich mache das nur an einem Beispiel einmal. Wir haben jetzt in den letzten Jahren es geschafft, in dieser Koalition auch gegen große Widerstände die Energiewende wirklich massiv zu beschleunigen. Also der Ausbau der Erneuerbaren, sowohl Solar als auch Windkraft, hat ein Tempo angenommen, wie es kaum denkbar war. Und das hat viel mit Entbürokratisierung zu tun, mit neuen Anreizen und so weiter. Und gleichzeitig ist ja die Frage, wenn wir unser Energiesystem umstellen, dann braucht man beispielsweise auch den Ausbau der Stromnetze. Das könnte erstmal Geld kosten, aber man kann natürlich auch dafür sorgen, dass diese Kosten nicht sofort bei den Verbrauchern landen. Also verkürzt gesagt, wir haben die letzten Jahre genutzt, den Strom sauber zu machen. Und die nächsten Jahre werden wir alles dafür tun, dass er so billig wie möglich wird, dass die Steuern darauf wegkommen, dass die Netzentgelte übernommen werden und damit halt eben alle davon profitieren, dass uns diese Energiewende Schritt für Schritt gelingt.
Inhaltlich haben Sie sich ja noch nicht komplett aufgestellt für die Bundestagswahl. Am Programm wird noch gearbeitet. Ich würde gerne noch mit Ihnen über eins Ihrer Herzensthemen reden, wenn ich das richtig rausgehört habe. Chancengleichheit für Kinder, Kampf gegen Kinderarmut. War auch ein zentrales Wahlkampfthema der Grünen schon mal beim letzten Bundestagswahlkampf. Die Kindergrundsicherung hat es in den Koalitionsvertrag geschafft. Die Grünen saßen im Familienministerium mit Lisa Paus als Ministerin. Jetzt kommt die Kindergrundsicherung nicht. Also da sind sie doch klar gescheitert.
Ich würde das differenziert sehen. Auf der einen Seite, nein, es kommt nicht so, wie wir uns das mal vorgenommen haben. Dazu komme ich gleich. Und trotzdem ist der erste Schritt gegangen. Vielleicht ist es manchmal besser, den ersten Schritt zu gehen, als darauf zu warten, dass man 5 auf einmal hinbekommt. Es gibt keine Regierung, die so viel für Kinder jetzt getan hat. Wir stehen gerade kurz vor der nächsten Entscheidung, eine erneute Kindergelderhöhung festzulegen.
Die aber unsicher ist nach dem aus der Ampel.
Genau, und deswegen ist ja die Frage, kriegt man sich da mit den anderen drauf geeinigt, aber es wird ja nicht an den Grünen scheitern, das Kindergeld wieder zu erhöhen. Also es müssen die Frage müssen andere beantworten, wollen sie jetzt aus wahltaktischen Motiven oder weil sie den Grünen nicht mehr helfen wollen, darauf verzichten, Millionen von Kindern besser auszustatten. So. Und trotzdem ist es so, ja, wir sind mit dem, was wir da uns vorgenommen haben, überhaupt nicht fertig. Was mich manchmal irritiert ist, dass das denen vorgeworfen wird, die es wollten und gegen die Widerstände nicht eins zu eins durchsetzen konnten und nicht die, die das halt blockiert haben, gefragt werden. Also dass die SPD offensichtlich kein Interesse daran hatte, dass ein von den Grünen verantwortetes sozialpolitisches Projekt zum Erfolg kommt. Also ist ja bitter, aber ich meine, die SPD war überhaupt kein konstruktiver Teil der Verhandlungen zur Kindergrundsicherung. Einfach, weil sie dachten, Gott, stellt euch mal vor, dieser Paus hätte da den Riesenerfolg, das müssen wir auf jeden Fall verhindern, damit Leute am Ende wieder die SPD wählen. Also es ist vielleicht merkwürdig, das so offen auszusprechen, aber so läuft dieser Politikbetrieb ja teilweise.
Also ich halte nochmal fest, Schuld daran, dass die Kindergrundsicherung nicht kommen, sind die anderen.
Was ist Schuld daran? Jetzt genau deswegen sagen Leute sowas nicht, weil sie dann natürlich mit solchen, also nein, natürlich, also es ist offensichtlich so, also ich würde sagen, die Ampel hat viel geschafft. Aber sie hat nicht alles geschafft. Und warum hat sie nicht alles geschafft? Weil sie sich in solchen Fragen teilweise mit Missgunst begegnet ist. Und man sich nicht überlegt hat, was ist jetzt eigentlich für dieses Land, für die Menschen, die in diesem Land leben, insbesondere für Menschen, die unter schwierigen Bedingungen leben müssen, das Richtige so. Deswegen wurde über eine lange Zeit dieses Projekt immer wieder diskreditiert und in Frage gestellt. Und eben nicht nur von der FDP, die ideologisch was dagegen hat, weil sie sich einfach für das Thema nicht interessiert und das eigentlich für einen Fehler hält, überhaupt sich mit Leuten so auseinanderzusetzen. Sondern leider auch von der SPD. So. Natürlich sind wir deswegen einfach damit auch noch nicht fertig. So. Ich finde, man kann auch bei dem wie bei vielen anderen Themen in der Ampel doch offen sagen, wir haben nicht alles erreicht, was wir wollten. Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben. Wir sind auch zufrieden damit, dass wir das hinbekommen haben. Aber manches ging noch nicht, weil es die politischen Mehrheiten nicht hergegeben haben und die Konstellation. Also werben wir dafür, dass wir weiterarbeiten können daran.
Ich würde gerne noch mal auf die Frage zurückkommen, was das wohl für ein Wahlkampf wird. Der SPD-Generalsekretär Matthias Mirsch, der hat den demokratischen Parteien jetzt ein Fairness-Abkommen für den Wahlkampf vorgeschlagen. Ist das eine gute Idee? Was würde das bringen? Würden Sie einschlagen?
Ja, natürlich wäre das eine gute Idee. Ich halte es nur für ehrlicherweise ziemlich illusorisch, dass insbesondere die CSU, die die letzten Jahre ja das zu ihrem Markenkern gemacht hat, Unwahrheiten zu verbreiten, plötzlich sagt, ach nee, klar, jetzt ist Wahlkampf, wir wollen gerne gegen SPD und Grüne gewinnen, also unterschreiben wir doch jetzt mal ein Fairness-Abkommen. Also ich meine, es würde allem widersprechen, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, weil es ist ja insbesondere die CSU, es sind Teile der CDU, es sind, also AfD sowieso, klar, aber es sind ja leider auch im demokratischen Spektrum Mitbewerber, die bewusst und so ganz knapp unter der Grenze der Strafbarkeit halt Dinge über uns in die Welt setzen, die mit der Realität nichts zu tun haben. Also ich weiß nicht, wie häufig Markus Söder behauptet hat, die Grünen wollten irgendwem das Fleisch verbieten. Es gibt niemanden bei uns, der irgendwem irgendein Fleisch verbieten will. Ich meine, darüber zu reden, ob es sich diese Gesellschaft dauerhaft leisten kann, diese Mengen an Fleisch zu produzieren und zu konsumieren, die Hälfte davon wegzuwerfen, weil ich finde, die Diskussion kann diese Gesellschaft durchaus führen, aber das, was daraus gemacht wird, ist natürlich wahnsinnig so. Und umgekehrt ist halt die Frage, wie reagiert man dann da drauf? Und ich glaube, zwei Varianten würde ich zumindest nicht empfehlen. Also erstens beleidigt sein oder irgendwie so garstig darauf zu reagieren und da mit erhobenem Zeigefinger oder wie auch immer. Und umgekehrt würde ich auch nicht empfehlen, das einfach alles über sich ergehen zu lassen. Und ich bin die letzten Jahre da sehr klar in meiner Angriffslust gewesen, werde das auch bleiben, aber immer über der Gürtellinie und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mit ein bisschen Humor und ein bisschen, also man sollte Markus Söder nicht ernster nehmen, als er es selbst tut.
Ich würde mit Ihnen gerne noch darüber reden, was man als Politiker aushalten muss. Sei es vom politischen Gegner, sei es von Wählerinnen und Wählern. Wenn wir uns jetzt angucken, Marco Wanderwitz, CDU-Abgeordneter, war mal Ostbeauftragter der Bundesregierung. Der sagt, bei der nächsten Wahl möchte ich nicht mehr antreten, weil er sich Sorgen macht um sich selber, aber vor allem auch um seine Familie. Er sagt, die muss ich schützen. Er selber sagt, er hat Morddrohungen erhalten. Auch die Familie wurde bedroht. Sein Wahlkreisbüro, da gab es einen Brandanschlag. Das ist längst kein Einzelfall mehr.
Ja, das ist leider so. Und also gerade bei Marco Wanderwitz und auch halt Yvonne Marquardt ist das auch wirklich, wirklich bedauerlich, weil das ja zwei wirklich aufrechte Christdemokratinnen und Demokraten sind, die natürlich nicht an allen Stellen das Gleiche denken wie ich, aber wirklich einen wirklich großen Beitrag zur demokratischen Kultur in diesem Land auch geleistet haben. Und dass gerade die beiden und ja auch viele andere sich gezwungen sehen, sich zurückzuziehen, ja auch parteiübergreifend, also aus der Union, SPD-Leute, Grüne ja auch. Also wir bekommen alle solche Nachrichten, ich bekomme die auch. Und dann, immer wenn es solche Anschläge gibt, ist die erste Botschaft, wir lassen uns von solchen Angriffen nicht einschüchtern. Und dann soll das ja Stärke ausstrahlen und eine Gegenwehr. Aber dass man damit im Prinzip die einzelnen Personen immer in die Verantwortung zwingt, einfach alles über sich ergehen zu lassen und dann trotzdem immer wieder diese Stärke zu zeigen, anstatt zu sagen, das ist ein gesellschaftliches Problem, das wir auch gemeinsam angehen müssen, wo wir auch gemeinsam bereit sein müssen, Konsequenzen zu ziehen, was die Art angeht, wie unsere Sicherheitsbehörden arbeiten, wie gerade Kommunalpolitikerinnen und Politiker geschützt werden können, die ja nicht wie Bundestagsabgeordnete doch auch einfach relativ abgeschirmt leben können und all solche Dinge. Diese Gesellschaft hat sich an eine bestimmte Verrohung der Debatte gewöhnt, obwohl sie, davon bin ich fest überzeugt, gemeinsam darunter leidet, weil es ist dann am Ende kein Problem der Grünen, wenn grüne Büros verwüstet werden. Es ist auch kein Problem der SPD, wenn SPD-Bundestagsabgeordnete nicht mehr antreten, weil sie den Hass nicht ertragen können. Es ist ein Problem unserer Gesellschaft im Gesamten. Und jetzt endet es nicht überall so wie bei Walter Lübcke, dass sie dann auf ihrer Terrasse erschossen werden. Aber es darf keine Frage des Mutes sein, ob man sich für seine Gemeinschaft einsetzt. Vermutlich sind wir alle auch irgendwo mit Leuten im Kontakt, die Teil des Sicherheitsproblems gerade sind. Also ich meine, die halt Grüne auf der Straße bedrohen oder Linke oder SPDler oder ja, teilweise bis in die CDU rein, das sind ja teilweise Leute, mit denen wir im Volleyballverein sind. Ja, oder die wir auf der erweiterten Familienfeier sehen und dann ist da Onkel Georg, der sich in den letzten Jahren immer schon ein bisschen komisch manchmal geäußert hat, aber eigentlich noch dazugehörte. Und der jetzt halt mit T-Shirts da unterwegs ist, wo Politiker am Galgen hängen. Vielleicht muss man dann auch mal zu Onkel Georg gehen und sagen, findest du es nicht ein bisschen unangemessen? So, also vielleicht muss auch diese Gesellschaft, also wenn wir nicht nur von Robotern regiert werden wollen und wenn wir nicht akzeptieren wollen, dass bestimmte Positionen im demokratischen Diskurs herausgedrängt werden, dann müssen wir vielleicht auch alle ein bisschen was dafür tun.
Sie wollen wieder regieren, nicht als Roboter, aber regieren, das haben Sie klar gesagt, auf dem Parteitag. Mit wem denn am liebsten?
Am liebsten mit Robert und Annalena und allen, die bei uns dafür in Frage kommen. Aber ich werde 3 Monate vor einer Wahl nicht sagen, mit denen würden wir gerne und mit denen auf gar keinen Fall, weil das einem ja auch immer unnötig Freiheiten nimmt. Und zweitens, wirklich erstmal nicht der zentrale Punkt ist so. Als ich 2022 als Landesvorsitzender Nordrhein-Westfalen dann am Wahlabend dieses Ergebnis sah, habe ich gesehen, okay, es gibt rechnerisch die Möglichkeit, Schwarz-Grün zu machen und es gibt rechnerisch die Möglichkeit, eine Ampel zu machen, aber mal gucken, ob politisch eine Ampel in der Situation überhaupt denkbar ist, weil die FDP wäre fast aus dem Landtag geflogen, die SPD war weit hinter ihren Ergebniswünschen zurück und man hat am Abend eigentlich gemerkt, die haben nicht die Kraft, eine Koalition zu bilden. Also war klar, okay, wahrscheinlich wird es auf Schwarz-Grün hinauslaufen und dann haben wir diese Gespräche geführt, aber ich habe jetzt ganz häufig den Satz gesagt und sage ihn nochmal, ich habe ja nicht deswegen mit Henrik Wüst verhandelt, weil ich sein Programm so toll fand, sondern unseres. Deswegen sagen wir, wofür wir stehen. Andere machen das für sich auch. Und dann wird man am 23. Februar im Laufe des Abends sehen, was dann denkbar ist und was nicht. Aber wenn jetzt alle nur noch vor Wahlen darüber reden, mit wem sie gerne wollen und mit wem sie auf gar keinen Fall wollen, dann hat man ganz schnell so Situationen wie in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, wo einige ziemlich doof aus der Wäsche gucken, weil sie plötzlich mit Sarah Wagenknecht am Frühstückstisch sitzen.
Sehnsucht nach einer Neuauflage der Ampel habe ich jetzt hier noch nie irgendwo gehört. Und wenn ich mir die Umfragen gerade angucke, dann bleibt da rechnerisch für Sie ja gar nicht mehr so viel übrig als vielleicht Schwarz-Grün, je nachdem, wie es läuft. Also Bundeskanzler Merz und Vizekanzler Habeck.
Also Sehnsucht ist ja generell kein politisches Konzept und auch keine Strategie. Und grundsätzlich glaube ich, also vielleicht sollte man verschiedene Konstellationen und Koalitionen auch nicht überhöhen. Also, dass die Ampel sich dann da groß als Fortschrittsregierung oder Fortschrittskoalition gefeiert hat, ist vielleicht Teil der Ernüchterung, die dann da eingetreten ist. Wenn man von Anfang an gesagt hätte, war jetzt nicht so der Plan, aber wir machen das Beste draus, dann wäre vielleicht auch etwas weniger Enttäuschung da gewesen und weniger Entzauberung. Und wenn jetzt Leute glauben, dass eine schwarz-grüne Koalition auf Bundesebene sowas wie die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie und ach, die Kinder des Bürgertums kehren zurück in den Schoß ihrer Eltern oder was auch immer ich da in den letzten Jahren für Gedanken so gehört habe. Also ich glaube, in einer Lage, in der eigentlich nur noch lagerübergreifende Koalitionen rechnerisch denkbar sind und selbst die ja häufig keine Mehrheiten mehr haben. Also sie kriegen ja nicht mehr Schwarz-Rot-Grün in Sachsen hin, weil eben antidemokratische Kräfte so stark geworden sind. Also in so einer Situation vor allem irgendwie darüber nachzudenken, was man gerne hätte und was man auf gar keinen Fall möchte und nicht einfach zu gucken, dass der Kompromiss immer das Wesen der Demokratie ist und man vor Kompromissen weniger Angst haben muss, wenn man weiß, wer man ist und was man will. Also Sie haben gerade gefragt, ob Friedrich Merz als Vizekanzler von Robert Habeck zur Verfügung stünde.
Also glauben Sie ja selber nicht, oder?
Was heißt, glaube ich selber nicht? Ich meine, Robert Habeck sagt es ja selbst und das ist auch meine Haltung. Diese Kandidatur von ihm ist ja nicht zu sagen, ich stehe hier vorm Kanzleramt und rüttel so lange daran, nochmal 10 Sekunden länger als Gerhard Schröder damals, bis ich drin bin, weil ich da unbedingt in diesem Kanzleramt sein will, weil ich so ein geiler Typ bin und ich dringend diese schön eingerichteten Räume brauche, sondern das ist ja ein Angebot. Es ist ja zu sagen, die Gesellschaft entscheidet am 23. Februar darüber, dieses Land entscheidet darüber, wohin die Reise gehen soll. Wollen wir jetzt wirklich die Polarisierung immer weiterführen? Wollen wir die Sehnsucht im Gestern suchen und zurück in eine Welt, wie sie nie war? Das ist ja das Heilsversprechen oder die große Erzählung von Friedrich Merz. Wählen Sie mich.
Der bei den Umfragen sehr beliebt ist.
Ja, das mag ja sein, aber wenn ich jetzt meine eigene Politik an den aktuellen Umfragen orientieren würde und nicht daran, was ich für richtig halte und versuche, das, was ich für richtig halte, populär zu machen, dann wäre das ja auch eine Selbstaufgabe von Politik. Und wir werden jetzt versuchen, Vertrauen für unsere Politik zu gewinnen und für Robert Habeck als jemand, der sich als Krisenmanager bewiesen hat. Er ist jemand, der Brücken bauen kann. Er ist jemand, der Leute an einen Tisch zusammenbringen kann und so lange mit denen sitzen bleibt, bis sie eine gemeinsame Lösung gefunden haben. Also ich finde, das ist ein gutes Angebot. Aber die Frage, ob das Angebot dann so stark angenommen wird, dass er am Ende im Kanzleramt sitzt, die habe nicht ich zu beantworten, sondern eben halt die Leute, die diese Wahl haben. Und jetzt im Vorhinein zu sagen, ach, die Umfragen geben es gerade nicht her, also damit würden wir uns auch kleiner machen, als wir sind.
Und am Ende wird dann Robert Habeck auch Markus Söder davon überzeugen, dass vielleicht Schwarz-Grün eine gute Idee ist, der ja sagt, also mit den Grünen unter Robert Habeck auf gar keinen Fall.
Also ich glaube, dass die Signale von Markus Söder sich nicht an Robert Habeck, sondern an Friedrich Merz richten. Markus Söder muss jetzt das zweite Mal mit ansehen, dass jemand, den er für weniger geeignet hält, Kanzlerkandidat der Union wird. Und deswegen braucht er irgendetwas, um noch eine Relevanz zu haben. Weil ansonsten wird sich niemand dafür interessieren, was Markus Söder gerade sagt. Also muss er das so aufbauen. Aber ich meine, Markus Söder sagt um 10 Uhr morgens auch was anderes als um 11.30 Uhr, je nachdem, was ihm gerade opportun erscheint.
Zum Schluss würde ich eine Schnellfragerunde mit Ihnen noch einlegen und würde Sie bitten, Satzanfänge zu vervollständigen. Wenn am 23. Februar die Hochrechnungen für die Bundestagswahl zu sehen sind, dann stehen die Grünen bei
einem Ergebnis, das dazu führt, dass die anderen nicht an ihnen vorbeikommen.
Wenn ich Markus Söder in Duisburg in der Eckkneipe treffen würde.
Ja, dann würde ich vermutlich laut lachen. Also wenn ich ihn mir irgendwo nicht vorstellen kann, dann in meiner Eckkneipe. Aber ich würde ihn jederzeit dahin einladen. Ich weiß nicht, wie die Leute da reagieren würden.
Mein neues Büro in der Parteizentrale braucht auf jeden Fall noch
Dekoration. Ricarda Lang hat alle Bilder mitgenommen, weil es ihre waren. Ich glaube, ich komme ab dem 24. Februar dazu, welche aufzuhängen.
Im Regierungsviertel vermisse ich am meisten.
Ach, die Ehrlichkeit und Offenheit in der Sprache, wie ich sie aus dem Ruhrgebiet kenne.
Wenn jemand meinen Namen falsch ausspricht,
dann nehme ich das zur Kenntnis und wenn ich gefragt werde, sage ich, wie es richtig ist.
Felix Banaschak, herzlichen Dank, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.